Ich möchte heute mit einer neuen Predigtreihe starten, und zwar über die beiden Thessalonicher Briefe. In unseren Bibelstunden, da nehmen wir ja zurzeit die Apostelgeschichte durch, und gerade neulich, da haben wir uns beschäftigt mit der Gründung der Gemeinde in Thessalonich. Es ist ganz interessant, wenn man die Apostelgeschichte auf der einen Seite liest und dann auf der anderen Seite die Briefe und da dann plötzlich Querverbindungen macht. Also das ist hochinteressant, was man da alles entdecken kann. Und ich möchte an dieser Stelle ganz herzlich auch einladen, zu den Bibelstunden zu kommen. Es ist interessant, was man da alles auch entdecken kann. Aber nun zu unserem Predigttext von heute, 1. Thessalonicher 1, die Verse 1 bis 10. Das Thema der Predigt lautet: Eine Gemeinde mit Ausstrahlung. Paulus und Silvanus und Timotheus an die Gemeinde der Thessalonicher in Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Was für ein wunderbarer Wunsch zu Beginn von diesem Brief. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist ein ganz anderer Wunsch und viel tiefgreifender wie der Wunsch, wo man heutzutage häufig den Leuten mit auf den Weg gibt. Bleibet gesund. Hauptsache gesund. Aber bei Paulus ist das nicht die Hauptsache, Hauptsache gesund, sondern Hauptsache die Gnade und der Friede von Gott begleiten euch. Und das ist auch mein Wunsch für uns alle, jetzt noch am Anfang von diesem Jahr, dass Gottes Gnade uns begleiten möge. Gnade, das ist ja die liebevolle Zuwendung Gottes zu uns Menschen. Dass Gottes liebevolle Zuwendung uns begleiten möge auf all unseren Lebenswegen. Die einen Lebenswege, die sind sehr schwer, weil da so viele schwierige Umstände sind. Und andere Lebenswege, die sind schön und leicht. Und egal, ob unsere Wege jetzt schön oder schwer sind, Gottes Gnade, seine Liebe möge uns begleiten. Und gleichzeitig möge auch der Friede Gottes uns begleiten. Der Friede Gottes ist ja ein Friede, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Das ist ein Friede, der selbst da ist, wenn die äußeren Umstände alles andere als friedevoll sind und positiv. Dass, egal wie unsere Umstände sind, der Friede Gottes unsere Herzen prägt. Das ist mein Wunsch, ja. Gottes Gnade und Friede, die mögen uns begleiten. Jetzt ist interessant, die Thessalonicher Briefe, die wurden ja von Paulus verfasst, aber gleichzeitig werden hier Silvanus und Timotheus als Mitverfasser genannt. Silvanus ist die Langform von Silas. Und wenn man die Apostelgeschichte liest, die Gründung von der Gemeinde, das lesen wir in Apostelgeschichte 17, da sehen wir, wie das abgelaufen ist. Paulus war tatsächlich mit dem Silvanus oder mit dem Silas und auch dem Timotheus unterwegs und hat die Gemeinde gegründet. In Thessalonich, da hat dieses Missionsteam sehr, sehr viel Widerstand erlebt von den Juden. Und das war so deftig, dieser Widerstand, dass sie nicht lange bleiben konnten. 3 Sabbate waren sie dort in Thessalonich und mussten dann weiterziehen. Sie sind dann weiter nach Berea gezogen und dann ging es weiter nach Athen. Und von Athen aus hat der Paulus dann den Timotheus zurück nach Thessalonich gesandt. Das lesen wir in 1. Thessalonich 3, Verse 1 bis 6. Warum? Ja klar, wenn man eine Gemeinde gründet und sie sich dann einem selbst wie überlässt, da fragt man sich, ja, wie geht's den jungen Gläubigen? Und den Paulus, den hat es interessiert und hat deshalb den Timotheus zurückgesandt. Paulus ist dann von Athen weitergezogen nach Korinth und etwa 50 nach Christus war jetzt Paulus in Korinth und hat von dort aus die Thessalonicher Briefe geschrieben. Der Timotheus ist dann mit dem Silas zurückgekommen zum Paulus nach Korinth und dann konnte der Timotheus berichten, wie es dann um die Gemeinde in Thessalonich bestellt ist und er konnte positive Nachrichten dann übermitteln. Und deshalb schreibt der Paulus mit dem Silas und dem Timotheus voller Dank über die Gemeinde. Und wir lesen deshalb weiter ab 1. Thessalonicher 1 ab Vers 2. Wir danken Gott allezeit für euch alle, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaften Aussagen in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus vor unserem Gott und Vater. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Aus diesen Worten hier, da spüren wir eine ganz große Dankbarkeit und Freude beim Paulus über das Ergehen der Gemeinde in Thessalonich. Wir müssen vor Augen haben, Paulus hat ja die Gemeinde mehr oder weniger Hals über Kopf verlassen müssen, nachdem die gegründet war. Und menschlich gesehen muss man sagen, was wird wohl aus dieser Gemeinde werden? Menschlich gesehen war vieles da im Ungewissen. Zumal wir ja wissen, das Umfeld, in dem sich die Gemeinde befand, war überhaupt nicht der Gemeinde wohlgesonnen, sondern war der Gemeinde negativ gegenüber bestimmt. Und jetzt kam der Timotheus zurück mit positiven Nachrichten. Wie musste der Paulus sich gefreut haben und dankbar gewesen sein? Gott sei Dank, der Gemeinde in Thessalonich geht es gut. Wenn Menschen in einem gottwidrigen, dem Glauben entgegengesetzten Umfeld zum Glauben kommen, dann ist das ein großer Grund zur Freude. Und wenn er sich in so einem Umfeld der Glaube sich auch noch als echt erweist, dann ist es ein noch größerer Grund zur Freude. Und genau das war ja auch passiert. Die Thessalonicher sind nicht nur zum Glauben an den lebendigen, wahren Gott gekommen, sondern ihr Glaube hat sich auch als echt erwiesen. Woran erkennt man einen echten Glauben? Nun, Paulus nennt hier verschiedene Punkte. In Vers 3, da redet der Paulus von Glaubenswerken. Wir gedenken an eure Werke im Glauben. Echter Glaube zeigt sich immer auch in Glaubenswerken. Und die hatten die Thessalonicher. Und dann erwähnt der Paulus weiter in Vers 3 die Bemühungen in der Liebe. Echter Glaube zeigt sich immer darin, dass man sich um die Liebe bemüht. Übrigens, die Liebe, die hier gemeint ist, ist die göttliche Liebe. Was ist die göttliche Liebe? Das ist die Liebe, wie sie Christus uns bewiesen hat. Eine selbstaufopfernde Liebe. Eine selbstaufopfernde Liebe, wo man sich selbst hingibt um der anderen Wille. Und da waren die Thessalonicher bemüht. Sie haben nicht auf das Ihre geschaut, sondern auf das, was dem Nächsten dient. Echter Glaube zeigt sich weiter auch darin, dass man standhält in schweren Zeiten. Dass man in schweren Zeiten nicht den Glauben gerade über Bord wirft und der Gemeinde den Rücken kehrt, sondern dass man standhält. Und das war bei den Thessalonichern der Fall. Die haben in schwierigen Zeiten den Glauben nicht einfach aufgegeben. Und deshalb, weil der Paulus jetzt bei den Thessalonichern diesen echten Glauben sah, konnte er gewiss sein, dass die Brüder und Schwestern in Thessalonichern zu den Auserwählten gehörten. Das schreibt er ja so hier in unseren Versen. Und da möchte ich gerne eine Klammerbemerkung machen, wie das ist mit der Auserwählung und dem Glauben. Echter Glaube und die Auserwählung von Gott, das ist wie bei den siamesischen Zwillingen, wo zusammengewachsen sind. Die gehören zusammen, die kann man und darf man nicht trennen. Klar, heutzutage mit den medizinischen Methoden, da kann man natürlich manches auch machen. Aber bei der Erwählung und beim echten Glauben ist es so, die kann man und darf man nicht voneinander trennen. Die gehören untrennbar zusammen. Die Erwählung Gottes zeigt sich immer in einem echten Glauben. Und gleichzeitig ist es so, wer echt gläubig ist, der kann sich seiner Erwählung durch Gott gewiss sein. Also das ist immer wichtig, dass wir Glaube und Auserwählung zusammen sehen und nicht das irgendwie getrennt voneinander. Aber ich möchte jetzt wegkommen von der Situation damals und auf unsere Situation von heute zu sprechen kommen. Auch bei uns heute ist es ja so, dass wir als Gläubige in einem Umfeld leben, das dem biblischen Glauben nicht unbedingt freundlich gegenübersteht. Wenn wir an der Bibel festhalten als Wahrheit, wenn wir daran festhalten, dass Jesus der einzige Weg zu Gott ist, wenn wir sagen, die biblischen Maßstäbe, die gelten auch noch heute, dann müssen wir sehen, der Großteil unserer Gesellschaft sagt, ihr seid so. Wir leben in einem Umfeld, das dem biblischen Glauben nicht freundlich gegenübersteht. Und umso dankbarer wollen wir sein. Und wir wollen eine Freude haben, dass wir eine Gemeinde haben mit so vielen Glaubensgeschwistern, wo wir sagen können, die sind doch alle echt gläubig. Die sind echt gläubig, weil bei ihnen zeigt sich der Glaube in Werken. Die sind nicht nur Hörer des Wortes, sondern die sind auch Täter des Wortes. Es ist schön, Glaubensgeschwister in der Gemeinde zu haben, wo man merkt, die bemühen sich um Liebe, um die göttliche Liebe, um die selbstaufopfernde Liebe. Die stellen ihre eigenen Meinungen zurück. Klar, das ist immer bei uns auch ein Stück weit eine Bemühung, aber wir wollen dranbleiben, uns daran zu bemühen, weil wir haben ja auch die Kraft von Gott dazu bekommen. In Römer 5, Vers 5 steht ja, dass die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Das, was die Welt nicht machen kann, Spaltungen überwinden, das können wir eigentlich tun, weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen worden ist durch den Heiligen Geist. Wir können durch die Kraft Gottes eine selbstaufopfernde Liebe leben. Und darin wollen wir uns üben und dafür wollen wir auch beten. Und dann zeigt sich ja echter Glaube auch darin, dass man ausharrt in schwierigen Zeiten. Und wie viele Geschwister von uns sind am Ausharren in schweren Zeiten? Ist nicht nur wegen Corona, es ist auch wegen manchen anderen schweren Schicksalsschlägen, wo viele am Ausharren sind, wo sie geduldig schwere Wege von Gott annehmen und sagen, ja, Herr, du hast es zugelassen und ich möchte dir die Treue halten und ich möchte trotz allem zu deiner Verherrlichung leben. Wir haben viele, viele Geschwister in der Gemeinde, die genauso auch den Glauben leben. Und in einer Gemeinde zu leben, wo der echte Glaube sichtbar ist, so viele Glaubensgeschwister zu haben, das ist ein großes Vorrecht und dafür wollen wir dankbar sein. So wie der Paulus und der Silas und der Timotheus für die Gemeinde gedankt haben, so wollen wir das auch tun. Für Paulus war es damals eine enorme Freude zu sehen, wie die Gemeinde in Thessalonich vom echten Glauben geprägt war. Und jetzt hat Paulus nicht nur dafür zu danken, dass die Gemeinde den echten Glauben hatte, sondern er hatte auch dafür zu danken, dass die Gemeinde eine enorme Ausstrahlungskraft in die ganze Region hatte. Wir lesen weiter ab Vers 6. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Wunderbar, diese Gemeinde in Thessalonich. Die Gemeindeglieder sind zu Vorbildern des Glaubens geworden, und zwar nicht nur in ihrer Stadt, sondern in der Provinz, in der Region, wo sie gewohnt haben, und über die Region hinaus. Sie hatten eine enorme Strahlkraft. Und wie hat sich jetzt die Strahlkraft gezeigt? Das Erste, was wir hier lesen, dass sie trotz vieler Bedrängnisse das Wort des Evangeliums mit Freude des Heiligen Geistes aufgenommen haben. Achten wir mal, was das für ein Lebenszeugnis ist. Wenn man als Gläubiger um des Glaubens willen schwere Dinge erduldet. Richtig schwere Dinge erduldet. Und aufgrund von diesen Dingen wird man nicht verbittert und kehrt dem Glauben den Rücken und macht ein Gesicht wie 7 Tage Regenwetter, sondern dass man trotz dieser Umstände eine Freude ausstrahlt, eine göttliche Freude ausstrahlt. Was passiert, wenn man sowas macht? Wenn man trotz großer Schwierigkeiten eine göttliche Freude ausstrahlen kann, ja, dann hat man eine Ausstrahlung. Eine Ausstrahlung, wo die Menschen um einen herum wahrnehmen können und wo die Menschen um einen herum zum Nachdenken anregen können. In der Kirchengeschichte, da gab es mal einen Kirchenvater, der hat etwas ganz Interessantes gesagt. Der hat gesagt, das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Damals hat eine große Christenverfolgung geherrscht und die Christen, die sind treu geblieben im Glauben, haben Jesus weiter bezeugt, sind dafür in den Tod gegangen. Und was passiert? Was ist passiert? Die Menschen um die Märtyrer herum, die nicht gläubig waren, haben ihr Lebenszeugnis gesehen. Haben gesehen, wie der Glaube ihnen Kraft bekommen hat und wie sie trotzdem Freude hatten. Und das hat dazu geführt, dass viele Menschen genau wegen diesem Zeugnis der Märtyrer zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Die haben sich gefragt, wo nehmen die Gläubigen ihre Kraft her? Und wie kann das sein, dass sie trotz dieser Schwierigkeiten so strahlen können? Wie sieht das bei uns aus? Wie gehen wir in diesen Schwierigkeiten wie gehen wir mit unseren Schwierigkeiten um? Holen wir unsere Kraft bei dem lebendigen Gott im Gebet, im Hören auf sein Wort? Wenn ja, dann können wir auch diese Ausstrahlungskraft haben. Und diese Ausstrahlungskraft, die kann dazu führen, dass noch mehr Menschen sich die Frage stellen, wo bekommst du deine Kraft her? Und wenn das passiert, dann können wir natürlich ihnen auch Zeugnis von Jesus geben. Und das ist mein Wunsch, dass das passiert, dass wir eine Ausstrahlungskraft haben und Menschen dann aufmerksam werden auf den lebendigen Glauben. Das Zweite, worin sich die Strahlkraft der Thessalonicher gezeigt hat, war nicht nur, dass sie in schweren Zeiten Gott treu geblieben sind und Freude ausgestrahlt haben, sondern in den Versen 9 und 10, da heißt es weiter, dass sie Zeugnis davon abgelegt haben, wie sie sich bekehrt haben, von den Götzen hin zum lebendigen Gott, zum lebendigen und wahren Gott. Gut, in unserer Gesellschaft, da haben wir jetzt nicht so Götzen aus Stein und Holz, wo wir anbieten. Klar, einige, die stellen sich so eine Steinbuddha-Statue in den Garten zur Verzierung. Aber sonst viele, die haben jetzt nicht so ihre Götzen, wo sie anbeten. Und doch leben wir in einer Gesellschaft, wo verschiedene Dinge wie vergötzt werden, wo man einer Ideologie folgt, wo Dinge einem zu oberst sind, wo einem wichtiger sind wie Gott. Timothy Keller, das ist ein amerikanischer Theologe, der hat mal was ganz Interessantes geschrieben. Der hat geschrieben, wir müssen nur die Spur der Angst bis in unser Herz hinein zurückverfolgen und wir werden entdecken, was uns wichtiger ist als Gott. Ich lese es gerade nochmal vor. Wir müssen nur die Spur der Angst bis in unser Herz hinein zurückverfolgen und wir werden entdecken, was uns wichtiger ist als Gott. Wenn man das mal so bedenkt, da kann man dann weiterdenken und sagen, dort, wo die Menschen Angst und Sorge haben, das ist uns die Spur zu den Götzen unserer Zeit. Und was macht den Menschen Angst? Was macht ihnen Sorge? Es hat neulich eine Umfrage gegeben und eine von den großen Sorgen der Schweizer zurzeit ist, 80% der Schweizer machen sich anscheinend deshalb Sorge, wie sieht das mit der Inflation aus, mit dem Wohlstand, mit der finanziellen Sicherheit? Werden wir die finanzielle Sicherheit, die wir haben, weiter haben? Was sind die Folgen von immer steigenden Preisen und so weiter? Darüber macht sich etwa 80% der Schweizer anscheinend Sorgen. Etwa genauso viel, wie sich wegen Corona, wegen der Gesundheit Sorgen machen. Das heißt, wir haben hier schon mal zwei große Götzen. Das eine ist der finanzielle Wohlstand und das andere ist die Gesundheit, Hauptsache gesund, das persönliche Wohlergehen. Und das dritte, wo sich ganz viele Menschen Sorgen machen in unserer Gesellschaft, ist der Klimawandel. Anstatt dass man den Schöpfer verehrt, vergötzt man die Schöpfung. Und genau in diesen drei Bereichen können wir als Gläubige, die wir den lebendigen Gott kennen, doch ein Zeugnis sein. Wir können Zeugnis sein, was es bedeutet, an den wahren lebendigen Gott zu glauben und was es bedeutet, eben nicht irgendwelche Götzen, irgendwelche Ideologien denen zu folgen. Im Hinblick auf die Finanzen, im Hinblick auf den finanziellen Reichtum, im Hinblick auf das finanzielle Wohlergehen können wir da Vorbilder sein. Vielleicht gibt es den einen oder anderen unter uns, der ist tatsächlich knapp dran. Und da können wir Zeugnis sein. Zeugnis, dass wir dem lebendigen Gott vertrauen, indem wir das beherzigen, was Jesus gesagt hat in der Bergpredigt. Sieh die Vöglein unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen und der himmlische Vater versorgt sie doch. In unserer Knappheit dürfen wir dem lebendigen Gott vertrauen, dass er uns versorgt. Und wenn Gott uns mit vielen irdischen Gütern gesegnet hat, wenn wir reich sein dürfen, auch an finanziellen Mitteln, da wollen wir ein Zeugnis sein dadurch, dass wir damit, was Gott uns anvertraut hat, dass wir damit auch Gutes tun. Dass wir die Dinge nicht einfach nur für uns egoistisch einsetzen, sondern immer auch ins Reich Gottes investieren. Suchen, was kann ich damit Gutes tun? Was kann ich tun, damit Gott damit geehrt wird? Unsere finanziellen Mittel sind nicht da, um uns selbst zu verherrlichen, sondern die sind von uns, sind uns von Gott anvertraut worden, dass wir damit auch Gutes tun und uns Schätze sammeln im Himmel. Zeugnis wollen wir auch geben damit, wie wir mit unserer Gesundheit umgehen. Die Bibel, die lehrt uns ja einiges zum Thema Gesundheit, Umgang mit unserem Körper. Die Bibel lehrt uns auf der einen Seite, dass unser Körper der Tempel vom Heiligen Geist ist. Gleichzeitig lehrt uns die Bibel, unser Körper, unsere Gesundheit, die ist vergänglich. Und dann lernt uns die Bibel auch, dass wir bei der Auferstehung von den Toten eines Tages einen neuen Körper bekommen werden. Und was hat das für uns jetzt zur Folge? Wie sieht das aus, dass wir eben unseren Körper nicht zu einem Götzen machen? Nun, das bedeutet einmal, dass wir nicht aus lauter Sorge, oh, ich könnte mich irgendwo anstecken, oh, ich muss zu meiner Gesundheit so Sorge tragen, dass mir gar nichts mehr passiert, dass wir uns nur noch auf Rückzug einstellen. Was passiert nämlich, wenn wir uns nur auf Rückzug einstellen? Vor lauter Sorge. Wir können unsere Berufung in der Welt nicht leben. Und das ist jammerschade. Weil dann vergötzen wir unsere eigene Gesundheit und gehen nicht dem Auftrag Gottes nach, wo er uns gegeben hat. Und so wollen, klar, wenn man krank ist, da bleibt man zu Hause in der Gemeinde, aber wir wollen nicht vor lauter Sorge, man könnte sich anstecken, irgendwie die Gemeinschaft mit unseren Glaubensgeschwistern meiden. Aber dann wollen wir gleichzeitig auch nicht einfach denken, oh, Gesundheit, das ist überhaupt nicht wichtig, wir können mit unserem Körper machen, was wir wollen, sondern wir wollen gleichzeitig in Erinnerung haben, und unser Körper ist die Wohnung vom Heiligen Geist. Und deshalb wollen wir auch darauf achten, dass es unserem Körper nicht schlecht geht. Wenn man krank ist, geht man ganz klar zum Arzt. Aber man tut auch sonst auf die Gesundheit achten. Ein übermäßiger Alkoholkonsum, das ist nicht das, was förderlich ist für die Wohnung des Heiligen Geistes. Oder übertriebener Sport, das kann wir auch zu einem Götzen werden. Oder auch, wenn man Workaholiker ist, quasi arbeitet bis zum Umfallen, auch das kann eigentlich schädlich sein. Denn das kann dazu führen, dass wir unserer eigentlichen Bestimmung, die Gott uns gegeben hat fürs Leben, wie nicht nachgehen können. Und da wollen wir in uns gehen und fragen, wie können wir in rechter Weise mit unserem Körper umgehen? Und wenn wir sehen, aha, da gibt es was zu korrigieren, dann korrigieren wir das. Aber indem wir so leben, dass wir Gott mit unserem Körper ehren, können wir sehr ausbalanciert leben und können so ein Zeugnis in der Welt sein. Und dann können und wollen wir auch ein Zeugnis sein im Hinblick auf die ganze Klimaproblematik. Gerade als Gläubiger haben wir ja da was zu sagen. Was haben wir denn da zu sagen? Wir können nämlich auf der einen Seite in dieser ganzen Thematik, wo manche Leute fast wie durchdrehen, sehr getrost sein. Wir können getrost sein, weil Gott uns eine Verheißung gegeben hat in 1. Mose 8, Vers 22, nach der Sintflut mit Noah und so. Da hat Gott doch das Versprechen gegeben, weder Saat noch Ernte, weder Frost noch Hitze, weder Sommer noch Winter werden vergehen, solange die Erde besteht. Da hat Gott eine wunderbare Verheißung gegeben. Und als Zeichen davon hat er den Regenbogen gegeben. Das ist eigentlich die rechte Bedeutung vom Regenbogen. Und deshalb können wir getrost sein in dieser Welt, weil wir diese Verheißung wissen. Gleichzeitig müssen wir die Dinge, wo in der Klimaproblematik sind, wo in der Umwelt sind, wo nicht gut sind, die müssen wir nicht leugnen. Denn wir wissen von der Heiligen Schrift her, dass die ganze Schöpfung ja auch unter dem Sündenfall und unter der Vergänglichkeit leidet. Davon lesen wir in Römer 8, Vers 19 bis 22. Wir wissen, jawohl, wir leben in einer Zeit, wo leidet. In einer Schöpfung, wo leidet. Und da können wir einfach diese Spannung auch ein bisschen aushalten. Jawohl, es gibt das Nicht-Gute, aber gleichzeitig können wir getrost sein. Und dann können wir noch etwas machen im Hinblick auf unser Zeugnis. Wir können nämlich auch das letzte Szenario unseren Mitmenschen mitteilen, was die Bibel sagt. In 2. Petrus 3, Vers 10, da steht nämlich, dass die Erde, die wir jetzt bewohnen, eines Tages mit großem Krachen und in großer Hitze vergehen wird. Also es wird noch eine andere Art von Klimaerwärmung geben. Nämlich wenn die Erde einmal in großem Krachen und in großer Hitze vergehen wird. Nämlich am großen Gerichtstag Gottes. Und dieser Tag, der kommt unausweichlich. Und das ist unsere Aufgabe auch als Christen in dieser Zeit, auch das Gericht Gottes weitergeben. Der Gerichtstag Gottes kommt und es ist Zeit, an uns Menschen umzukehren. Wenn wir in dieser Welt leben, da erfahren wir immer wieder Situationen, auch mit Mitmenschen, die fragen, sag mal, wie kannst du in dieser Zeit so ruhig sein, so voller Hoffnung sein? Und das sind Möglichkeiten, wo wir Zeugnis geben können. Zeugnis davon, dass wir zum wahren, lebendigen Gott umgekehrt sind. Zeiten, wo wir sagen können, was das Wort Gottes uns bedeutet. Und auf solche Zeiten, da wollen wir vorbereitet sein. Es ist leicht, über verschiedene Dinge, über die Götzen unserer Zeit zu schimpfen, über die geldgierige Welt, über die gesundheitsvergötzende Welt, über die klimaideologisierte Welt und so weiter. Das ist leicht, darüber zu schimpfen. Aber wir wollen uns vor allem auch dadurch sichtbar machen und eine Strahlkraft haben, indem wir ausstrahlen, was in dieser Zeit es bedeutet, den lebendigen Gott zu kennen. Und wenn dann die Menschen fragend werden, warum kannst du so getrost sein? Warum bist du hoffnungsvoll? Wo nimmst du deine Kraft her? Da wollen wir ihnen Zeugnis geben. Wollen wir bereit sein zur Rechenschaft über unsere Hoffnung, so wie es in 1. Petrus 3, Vers 15 steht, dass wir bereit sind, Rechenschaft über die Hoffnung zu geben, die in uns ist durch Jesus Christus. Ja, dass Gott uns zum Zeugnis von der Hoffnung gebraucht, bei vielen Menschen, das ist mein Anliegen. Dafür wollen wir auch beten. Amen.